Shalom, liebe Freundinnen und Freunde. Die Ankündigungen, die Verheißungen der Bibel sind umstritten und aktuell bis zum heutigen Tag. In unserem Wochenabschnitt, Vayetze, heißt es, das Land, auf dem du liegst, dir werde ich es geben und deinen Nachkommen, sagt Gott. Und diese Zusage, dass es das Land Israels ist, auf dem hier Jakob liegt, ist umstritten bis zum heutigen Tag und in dieser Stunde besonders. Die Hamas und andere auch in der ganzen Welt, Palestine from the river to the sea, bestreitet dies. Darum geht es auch in unserem Wochenabschnitt. Ich begrüße als Ausleger für unsere Parasha Vayetze Yuval Lapide in Haifa. Er ist ziemlich weit weg vom derzeitigen Waffenruhe am Gazastreifen, bekommt vielleicht eher etwas vom Norden mit, von der Hezbollah, die ja nicht gesagt hat unbedingt, dass sie die Waffenruhe einhalten wird oder es gibt mit ihr keine Vereinbarung, um genau zu sein. Yuval, ich grüße dich.
Shalom, mein Riklef, mein lieber eifriger Berichterstatter, Riklef in Hamburg.
Ja, unser Wochenabschnitt ist 1. Buch Mose, Kapitel 28, Vers 10 und geht dann bis Kapitel 32, Vers 3. Und hauptsächlich geht es um Laban, Jakob und Laban. Ja. Was ist dein Thema heute?
Darüber werden wir sprechen. Ich bin sehr dankbar, dass wir heute wieder zusammenkommen. Und ich wollte gerne sagen, wer mit mir sprechen möchte über das, was in Israel passiert, weil ich habe natürlich ganz andere Kontakte, ohne dass ich im Mindesten Riklef schmälere. Riklef leistet Großartiges. Ich habe sehr viele Kontakte mit Menschen, die ich unterstütze. Wer mit mir vertraulich sprechen will, was nicht das Thema unserer Sendung ist, kann mich gerne kontaktieren über E-Mail und über WhatsApp. Ich kann gerne einiges erzählen, was mir so mitgeteilt wird durch Frontkontakt. Aber das machen wir heute Mittag nicht, sondern ich wollte einfach nur einladen, weil wir keine Zeit dafür haben und auch nicht der Rahmen dafür gegeben ist. Gerne können Sie mich kontaktieren. Sie kennen ja meine Daten über das Internet. Und dennoch sind wir mit dem Thema verbunden, wie Riklef sagt. Und zwar haben wir heute das Thema die Verheißung. Die Verheißung, das Versprechen an Jakob. Wir haben ja die drei Generationen. Wir haben Abraham, Yitzhak und diesmal sind wir bei Jakob. Wir haben Abraham ja besprochen. Nun kommt die dritte Generation. Drei, die Zahl der Verwandlung. Und wir haben es mit dem dritten Stammvater zu tun, der in sein Amt hineinwächst, in das Amt des großen Stammvaters. Er ist Jakob, wird umbenannt werden während unserer am Ende unserer Parascha, Anfang der nächsten Parascha, in Israel den Namen, den das Land ja bekommen hat. Und ich denke, es wird heute einige Berührungspunkte geben zum Geschehen in Israel, ohne dass wir sie beim Namen nennen, weil wir ja keine Politiksendung machen. Ich bin froh übrigens in dieser Zeit in Israel zu sein, ohne ins Detail zu gehen, weil ich sehr viel finanziell und spirituell hier leiste. Ich sitze nicht nur da und schaue mir die schöne Landschaft an, sondern ich bin, wiewohl in Haifa, aber noch sehr involviert, da ich perfekt Hebräisch spreche, perfekt Englisch, perfekt Französisch und perfekt Deutsch, sodass ich einiges, vorsichtig ausgedrückt, einiges hier leiste. Spezielles bitte im Zweiergespräch mit mir, zu dem ich Sie einlade. Kurzum, Laban Jakob zog aus von Beersheba, ging auf Haran zu. Vers 10 in 28, in welchem Kapitel? In 28, genau, wir lesen ab Vers 10. Und geriet an jenen Ort, immer wieder Martin Buber, Franz Rosenzweig. Er musste dort nächtigen, denn die Sonne war eingegangen, Martin Buber. Er nahm einen von den Steinen des Orts und richtete ihn für sein Haupt und legte sich am selben Ort. Und ihn träumte da eine Leiter gestellt, der berühmte Traum, Riklef. Eine Leiter gestellt auf die Erde, ihr Haupt an den Himmel rührend. Und da Boten Gottes steigen auf, schreite nieder an ihr. Und da stand er, Adonai, über ihm und sprach, ich bin's, der Gott deines Vaters Abraham, der Gott deines Vaters Yitzhak, das Erdland, auf dem du liegst, dir gebe ich es und deinem Samen. Dein Same wird sein wie der Staub der Erde, ausbrechen das berühmte Lied, daraus ist ein großes Lied in Israel entstanden, schon vor 100 Jahren. Ufaratz tayama, verkennt man es davon, aber negwa, ausbrechen wirst du westwärts, ostwärts, nordwärts, südwärts, segnen werden sich mit dir alle Sippen des Bodens mit deinem Samen. Ich da bin bei dir. Ich will dich hüten, wo allhin du gehst und will dich heimkehren lassen zu diesem Boden. Ja, ich verlasse dich nicht, bis dass ich tat, was zu dir ich geredet hatte. Ein großes Wort. Überhaupt diese Parascha, liebe Freunde und Freundinnen von Va'ahavta, ist voller spannender für uns, für das jüdische Volk und auch für Sie als Christen, als Gesegnete durch uns Juden, spannende Elemente in Bezug auf die Dualität zwischen Heimat, Israel und dem Exil. Wir haben es hier mit dem Aufbruch ins Exil zu tun. Das heißt, es ist streng genommen ein jüdisches Thema, aber es ist auch ein Exilthema. Wir sind ja permanent in der Geschichte des Judentums oszillierend, pendelnd, schwankend zwischen Heimat Israel und der Diaspora. Mittlerweile ist das Thema Diaspora ja auch gefährdet geworden. Auch Christen müssen sich warm anziehen, sage ich sehr scharf hochdeutsch, wärmstens anziehen im kalten November, denn Sie wissen ja, was gestern in Berlin passiert ist. Die Razzia in Berlin, sehr hochdeutsch gesprochen. Die Islamisten in Deutschland, in Berlin, mein geliebter Richter, sind nicht zimperlich. Da geht's Christen auch zwischen die Beine. Aber scharf, sage ich dir. Wenn Israel hier nicht putzt und wenn die deutsche Regierung nicht aufpasst, was sie Gott sei Dank tut, seit Olaf Scholz' Entscheidung, die Hamas zu verbieten, und wenn die Berliner Polizei gestern nicht massiv durchgeschlagen hätte, dann könntest du heute Nacht nicht entspannt mit deiner Frau im Bett liegen, Rickliff. Gar nicht mehr so zärtlich im Bett liegen. Es ist ein universelles Geschehen, das derzeit passiert in Bezug auf Hamas und Dschihadisten. Siehe Berlin gestern und siehe vorgestern in Bayern, in der fränkischen Polizei. Bitte nachschauen im Internet. Nicht nur in Rickliffs Gruppe ist es so gewesen, sondern auch im Internet, hochdeutsch ausgesprochen. Kurzum, die Polarität zwischen Israel und der Diaspora kennzeichnet jüdisches Leben. Und Jakob, der ja in Israel geboren wurde, in Bethel, unweit vom zentralen Jerusalem, geht nun ins Exil, und zwar nicht gerade 2 Tage, sondern 20 Jahre. Bitte fleißig mitschreiben. Wir haben es mit einem Exil zu tun. Der Vater Abraham war auch im Exil, aber nur vorübergehend, als die Hungersnot in Beersheba war. Der Sohn Yitzhak, der zweite Stammvater, war auch kurz im Exil, weil eine Hungersnot ausbrach, gerade im Philisterland, heutiger Gazastreifen. Und nun geht der Sohn 20 Jahre, nicht 20 kurze Tage für eine nette Bettgeschichte, sondern 20 erregende Jahre ins Exil. Und, was ganz wichtig ist, was wir heute besprechen werden, nebenbei, dort wird das jüdische Volk aufgebaut. Er bekommt dort 2 Frauen mit ihren 2 Nebenfrauen, Rachel, Lea, Silpa und Billa. Die lebt im Laban über eine sehr große Betrugsgeschichte und zeugt mit ihm das jüdische Volk. 11 Kinder plus ein Mädchendiener werden auf fremdem Boden, das machen sich Christen oft gar nicht bewusst, weil sie nicht gründlich genug die Bibel lesen, nicht bewusst, dass im fremden Land, in Padan Aram, heute Irak, Iran, das jüdische Volk gezeugt und geprägt wurde. Die 11 Söhne, bis auf Benjamin, wurden auf dem Exilboden geschaffen, gezeugt und auch geprägt. Das heißt, das Thema Israel, unser Land, das uns versprochen wurde, Hashem spricht ja deutlich davon, dass es unser Land ist. Dieses Land ist einerseits unser Zuhause. Ich darf auch in Israel wirken. Ich habe natürlich noch ein Zuhause mit meiner Frau in Deutschland, aber ich bin überwiegend in Israel, diene hier in Krieg und in Frieden. Und dennoch spüre ich auch, dass ich ein Exiljude bin, weil mich das Exil sehr lange geprägt hat, bevor ich nach Israel zurückkehren durfte. Und das ist das Thema. Jakob wird herausgerissen. Jakob, der Fersenhalter, zur Rekapitulation, er hält eine Ferse fest, wird aber zunehmend verwandelt in einen eigenständigen Menschen, der 2 Frauen heiratet mit ihren Nebenfrauen, mit seinen Nebenfrauen, sprich den Zofen, würde man heute sagen, und mit 4 Frauen zugleich zeugte das jüdische Volk auf fremdem Boden unter der Besatzung, in Anführungszeichen, des Lavan, auf Hebräisch heißt der Lavan, der Weiße, der Getünchte, der nach außen ein Theater inszeniert, der in Wirklichkeit ein Judenhasser ohne Gleichen ist. Und diese Spannung, die will ich mit Ihnen heute anschauen, weil viele Menschen diese Dynamik gar nicht verstehen, was da passiert. Warum muss der dritte Stammvater ins Exil gehen? Warum muss er überhaupt die Heimat verlassen? Warum kann er nicht in Israel bleiben? Weil auch in Israel das Thema Mord, das Thema Mord und Belastung eine große Rolle spielt. Wir erinnern uns ja, Yitzhak segnet sowohl Jakob als auch Esav. Den Primärsegen bekommt Jakob durch Gottes Fügung, haben Sie letzte Woche gehört von meinem Kollegen, und den Sekundärsegen bekommt Esau, im Hebräischen. So wie Jakob nicht, sondern Jakob. Rivka, die große Mutter, bekommt mit, durch göttliche Inspiration, dass Esau Jakob töten, berechtigt töten im Lande Israel. Das heißt, im Lande Israel ist das Thema Spannung, Rivka, auch ausgesprochen. Auch in Israel gibt es Spannung. Er muss aus seinem geliebten Israel, in dem er ja geprägt wurde, fliehen, weil sein Bruder Esau, der Vorfahrer der Edomiter, ihm nach dem Leben trachtet. Ihn töten will. Und da sagt Rivka, du kannst hier nicht bleiben, er wird dich vernichten. Er ist voller Empörung darüber, dass du ihm den zweiten Segen gestohlen hast, wobei sie das ja eingefädelt hat, aber es ist zu einer Mordabsicht gekommen, zu einer echten brüderlichen Mordabsicht, so wie wir sie ja schon hatten bei Kain und Abel. Und im Gegensatz zu Yitzhak und Ishmael sagt Esav, nee, du, das ertrage ich nicht, ich bringe dich einfach um, Schluss aus. Das möchte natürlich Mutter vermeiden und sagt, du gehst bitte ins Exil, dort bist du sicher, bei meinem Bruder labern. So ganz sicher ist er dort nicht, unter uns gesagt, wenn Sie die Bibel anschauen, aber sicherer vor einem Mord als in Israel in Esaf. Das heißt, wir merken, das, was uns weltweit belastet seit 2000 Jahren, die Dualität, die Spannungsgeladenheit in Israel und im Exil, ist schon in unserer heiligen Tora, die Christen auch sehr ernst nehmen sollten, sehr ernst nehmen sollten, angesichts dessen, was in Berlin und in Bayern passiert, 10 Ausrufezeichen, und neu ernst nehmen und sich danach ausrichten und sich Gedanken dazu machen. Auch das Exil birgt Gefahren mit sich, aber Israel ebenfalls. Jakob hört auf seine Eltern, insbesondere auf Yitzhak, der ihm sagt, du gehst bitte weg. Und ja, Rivka sagt das auch. Und er hat einen Traum. Der große Traum mit der berühmten Himmelsleiter ist ihm ja bekannt. Rembrandt hat das märchenhaft verbildet, sprich auch sein Bild gemalt. Und dieser Traum ist so wegweisend. Und er eröffnet ihm die Perspektive, ich werde mit dir sein, während du ins Exil gehst. Das ist die Berechtigung eines jeden Juden, auch für meine Eltern, die berühmten Eltern Pinchas und Lothar Biel, und für alle großen Juden, auch denen, die heute leben, im Exil zu sein und zu wirken. Denn Gott hat Großes mit uns im Exil vor. Großes mit uns vor. Und Gott sagt Jakob, du wirst dort fruchten und du wirst dort ein großer Mensch werden und von dir wird der Segen ausgehen, den Gott ja schon in Genesis 12,3 Abraham zusprach. Ich verlasse dich nicht und ich habe mit dir vor, Gott sagt ja in 15, ich verlasse dich nicht, bis dass ich tat, was zu dir ich geredet habe. Das heißt, Gott hat ein Programm mit uns vor, das ist für mich so wichtig im Rahmen unserer theologischen Arbeit heute. Gott hat ein Programm mit uns Juden im Exil und in der Diaspora vor. Was durchaus mit Kampf einhergeht, mit spirituellem Kampf und natürlich auch mit materiellem Kampf. Was Laban, zunächst mal noch zum Traum, die Leiter ist ein altes Symbol in der Kabbala. Die Leiter, auf der die Engel, Buber sagt zu Recht, die Boten, weil er diesen Kontext von Verkitschung und von Idealisierung loslassen will, der dem Deutschen anhaftet mit Engeln. Boten, Begleiter, Malachim werden immer mit ihm sein, werden mit ihm aufsteigen und absteigen. Das ist das Symbol von Aufstieg und Abstieg im Leben. Die Engel begleiten ihn, die Boten begleiten ihn auf Schritt und Tritt und werden ihn unterstützen bei seiner Mission, Sendung im Ausland. Natürlich werden sie bei ihm sein. Und dieses Bild begleitet ihn und begleitet einen jeden Juden. Ich lade sie auch ein, sehr deutlich gesprochen als Fachmann, ist das Bild in sich zuzulassen, dass wir in Momenten des Aufstiegs begleitet werden von Gott. Gott steht oben auf der Spitze, trägt das Ganze, inspiriert das Ganze und dass wir absteigen und Gott auch mit uns ist. Die Engel sind, die Boten sind ständig in Bewegung. Leben ist eine permanente Bewegung. Und Jakob, so heißt er ja noch, bevor er Israel wird am Ende der Parasha, weiß, die Engel, die Boten sind mit mir. Gott trägt alles und es wird zu Aufstiegsmomenten kommen und es wird zu Abstiegsmomenten kommen. Und dennoch ist Gott permanent in diesem Prozess des Aufstiegs und des Abstiegs, des Aufgangs und des Niedergangs. Ich betone bewusst mit schönen deutschen Formulierungen. Jakob wacht auf, ist tief inspiriert, das heißt, Gott begegnet ihm mit dem Bild einer Leiter, Sulam, und anschließend mit den Worten, ähnlich wie es später sein wird in Exodus, als Gott Moschee ja begegnet mit dem Bild des brennenden, aber nicht verbrennenden Dornbusches, anschließend mit den Worten, ich werde mit dir sein und ich werde dich zu einem großen Führer des jüdischen Volkes machen. Jakob wacht auf, er ist tief bewegt, spricht ein Gelübde aus, das ich kurz ansprechen will. Er ist sich bewusst, und das ist der Reifungsprozess dieses jungen Mannes, er ist sich bewusst, dass er jetzt auf eigenen Beinen gestellt ist. War er zu Hause noch ein Muttersöhnchen, wie ich ihn genitiv und psychologisch bezeichnet benenne, ist er jetzt ein erwachsener Mann, ein erwachsener, erwachter Mann, erwachsener, erwachender Mann, der in das Exil geht, um dort zu reifen, wie ich auch sagen möchte, um dort nachzureifen in Bezug auf das, was er unterlassen hat im Lande Israel. Er hat es nicht gelernt, Mutter hat es nicht zugelassen, Vater hatte nicht mehr die Kompetenz dazu, weil ein alter, blinder Mann, haben wir gelesen. Und nun ist er aufgefordert, ein eigenständiges Leben zu leben und seine Familie zu gründen, sich gegenüber einem Halsabschneider namens Lavan zu behaupten, das deutsche Wort behaupten kommt von Haupt, seinen Mann zu stehen, sein Haupt zu zeigen und kämpferisch aufzutreten. Er muss dort kämpferisch auftreten und die Kulmination wird der Kampf sein, der symbolische Kampf am Ende der 20 Jahre, 20 Dualität, als er am Jabok von Jaakov umbenannt wird in Israel, nachdem unser jüdisches Volk und das Land Israel, das sie alle hoffentlich sehr lieben, 10 Ausrufezeichen, benannt ist. Jaakov ist sich bewusst, Das ist etwas Großes, was passiert ist. Er legt ein Gelübde ab. Das Gelübde bedeutet nicht, was vielfach im Internet kursiert, er habe Zweifel an Gott gehabt und möchte Gott Bedingungen auferlegen. Wenn du mit mir bist und wenn du mich kleidest und wenn du mich behüten willst, dann will ich alles verzehren, was ich bekomme, und ich will ein Standbein bauen. Sondern umgekehrt, laut jüdischer Tradition sagt er, Jakob, ich bin so ergriffen von deiner Theophanie für gebildete Menschen heute unter uns. Theophanie ist das Fachwort in der Theologie für Gottes Erscheinen. Theos, Gott, Phanein, Erscheinen. Ich bin so ergriffen von deiner Theophanie, von deiner Erscheinung Gottes in einem sehr unwirtlichen Raum, im Grenzbereich Israel, Paddan Aram, Übergang nach Mesopotamien, dass ich dir sage, wenn du mich als würdig erachtest, dieses Versprechen, mich groß zu machen, zu einem Segen zu machen, wie du es ja Abraham und Isaak versprochen hast, dann will ich dir alles geben, was ich kann. Und werde dir mal die Verzehntung dessen geben, was du mir versprochen hast, an Reichtum. Das ist schon ein Akt des Erwachens, des Erwachsens, des Erwachsenwerdens, des Erwachsens und des Erwachens. Ich spiele gerne mit deutscher Sprache, weil ich sie sehr, sehr gut beherrschen darf. Das ist ein Prozess des Erwachsens, lieber Rickliff, und des Erwachens. Er nimmt Verantwortung an. Er ist bereit, nicht mehr von Mutter sich gängen zu lassen, von Vater sich gängen zu lassen, von Verwandten sich gängen zu lassen. Er weiß, jetzt ist er ins Meer geworfen, jetzt ist er in das Land, in das fremde Land, das er überhaupt nicht kennt, geworfen und kann sofort die Gunst der Stunde ergreifen, nämlich Gottes Behütung und Begleitung in diese Ferne. Und Gott verspricht ihm, du gehst ins Exil, du bist nicht in deiner Heimat. Gott unterstützt das, er sagt nicht, weißt du was, die Rivka ist hysterisch, geh bitte wieder zurück, es wird gar nichts passieren. Nein, Gott unterstützt die Entscheidung dieser weisen Frau. Immer unterstützt Gott, kann ich durchaus sagen, die weisen Weisungen, achten Sie auf mein Deutsch, die weisen Weisungen großer Frauen, und Rivka ist eine große Frau. Und Gott sagt ihr nicht nur, dass die übertreibt wieder mal, Frauen übertreiben, haben so starke Gefühle für ihre Kinder, das stimmt überhaupt nicht. Sondern Gott sagt, du hörst auf deine Mutter und du hörst auf deinen Vater und ich werde dich begleiten 20 Jahre lang. Er verdingt sich ja 14 Jahre für die beiden Frauen, die er heiratet, das wäre eine Geschäftsehe, nämlich Rachel und Lea, und später noch 6 Jahre arbeitet er für das Vieh, das er sich erlangt bei seinem Onkel, dem Bruder seiner Frau, dem Bruder seiner Schwester, dem Bruder seiner Mutter, nämlich Lavan. Kurzum, die Jahre in Haran sind sehr gespannt und herausfordernd für ihn. Und dennoch, das möchte ich deutlich ausdrücken, das Land Israel ist verlassen und das Bewusstsein des Judentums wächst in ihm justament. Die Bibel sagt nicht, wie alt er war, ein junger Mann wahrscheinlich. Im Ausland, in der Ferne, in der er für seinen Gott kämpfen muss. Das heißt, wir merken das Thema Separation, Trennung, Abgetrenntheit, Isolation von der Familie. Er muss sich ja trennen von seiner Familie, die ihm zwar Halt gegeben hat, aber die doch nicht so heil war, wie es aussah. Denn das Zerwürfnis mit Esau hätte natürlich vermieden werden können, wenn die Eltern entsprechend disponiert hätten. Lassen wir Schuldzuweisungen, es gab einen Konflikt. Und Jakob ist der Leidtragende, er muss weggehen und er tut es. Das ist auch im Land Israel, was wir noch vor dem Kampf hatten, am 7. Oktober, die Zerrissenheit in Israel, die ja nebenbei gesagt von mir und von anderen Theologen mitverantwortlich gemacht wird, spirituell gesprochen, für die Katastrophe, für das Desaster des 7. Oktober. Wir haben ja morgen schon 7 Wochen Affentheater, grauenvolles in Israel. Diese innerjüdische Zerrissenheit ist natürlich auch in der Bibel genannt. Das ist ein intrafamiliärer Konflikt natürlich. Esau und Jakob kommen nicht miteinander klar, obwohl sie aus dem gleichen Mutterbauch geschlüpft sind. Es gibt da keinen Frieden. Obwohl es das Land der Heiligkeit ist, Eretz HaKodesh. Eretz HaKodesh, wer will gerne das nachsprechen, bei sich das Land der Heiligung Gottes ist. Es ist nicht alles eitel Sonnenschein in Israel, natürlich nicht, ganz zu schweigen von der Diaspora. Und Gott sagt, du gehst da raus und wirst wachsen. Du wirst wachsen und erwachen. Wachsen, wachen. Und er begegnet ausgerechnet einem Mann, der nach außen Lavan heißt, der Weiße, der vortäuscht, ein Weißer, wie Jesus, mein jüdischer Freund Jesus sagt, eine getünchte Wand zu sein, obwohl er es gar nicht ist. Er ist ein verlogener, ein verbrecherischer Mann, betrügt seinen künftigen Schwiegersohn und gaukelt ihm vor, es sei alles ideal und gibt ihm, Jakob verliebt sich in Rachel. Er schiebt ihm unterstellt ihm, was es war, das Lea. Er erwacht aus der Hochzeitsnacht und merkt, das ist doch gar nicht die Frau, in die ich mich verliebt habe, um die ich ja gekämpft habe, für die ich mir ausbedungen habe. Und diese Enttäuschung, diese bittere Enttäuschung macht ihn aber stark. Gerade diese Enttäuschung, nicht die Frau bekommen zu haben, um die er gerungen hat, um die er gekämpft hat, um die er gearbeitet hat, stärkt ihn darin, um weitere 7 Jahre für Lea zu kämpfen. Auch diese Szene möchte ich mit Ihnen gründlich anschauen. Warum fügt Gott ihm überhaupt die Situation zu, in der es zu dieser Dualität, zu dieser Polarität kommt, eine Frau zu lieben, diese aber nicht zu bekommen und für die andere noch einmal 7 Jahre zu arbeiten, sodass er 14 Jahre mit ganz großer Mühe für 2 Frauen gedient hat. Warum diese Konstellation? Weil es zu tun hat mit der, nennen wir es so, mit der Ambivalenz des Lebens. Die Rabbiner sind sich dessen bewusst und sie wissen ja, in der späteren Tora-Tradition ist die Heirat mit Geschwistern, sprich mit verwandten Frauen, verboten. Und genauso ein Mann mit verwandten 2 Frauen, mit familiär verwandten Frauen, das ist natürlich strikt verboten. Eine Geschwister-Ehe ist streng verboten. Dem Rabbiner erlauben es ausnahmsweise, weil es eine Notsituation war und weil Lavan, hebräisch Lavan, der Weiße, ihn betrogen hat. Das heißt, die Situation ist folgendermaßen. Lavan hat ja seinen Bruder betrogen, natürlich unter Führung der Mutter, der großen Rivka, die ich sehr schätze, indem er sich verkleidete als Esav und dadurch den Segen bekommt, der Esav gedacht war. Und dennoch befügt es Gott, dass er diesen Segen bekommt, nämlich Jakob. Jakob bekommt den Segen, der für ihn der richtige war. Die Tradition des Judentums, unter anderem der große Rabbi Shlomo Yitzchak, ein Meister aus dem 11. Jahrhundert, betont, das musste er erfahren, damit er den Schmerz des Esav und auch den Schmerz, wie ich hinzufüge, des Erwachsenwerdens auf sich nimmt, nämlich wie, was es heißt, ein Betrüger zu sein, beziehungsweise ein Betrüger ausgeliefert worden zu sein. Ich nenne ihn gerne der betrogene Betrüger. Er hat selbst einen Betrug durchgeführt. Mit Hilfe seiner Mutter muss er nun Opfer eines Betrugs werden, damit, nennen wir es mal so, eine gewisse Kompensation erfolgt, damit er selbst spürt, das Leben ist nicht nur eine Gewinnersituation, das Leben ist auch in Anführungszeichen eine Verlierersituation. War er der Gewinner dieses Segens, indem er sich den Segen abtrotzte? Letzte Woche die Parasha. Von seinem Vater muss er selbst nun erleben, dass er Opfer eines Betrugs ist, nämlich eines Vaters. Lavan spricht das auch deutlich aus. Das geht bei uns nicht. Im nächsten Kapitel steht das ja, als nach der Hochzeitsnacht Jakob aufwacht und seinem Lavan sagt, du sag mal, du hast mir die Frau da untergebracht. Warum hältst du nicht zu deinem Wort? Ich habe dir doch deutlich gesagt, dass ich mich in Rachel verliebt habe. Diese zärtliche Liebesszene am Brunnen ist ja auch aufgeführt. Jakob merkt, ich möchte als Mann diese Frau erringen und du legst mir eine andere Frau ins Bett. Du hast mich ja betrogen. Und da sagt Lavan etwas sehr Tiefes. Das geht bei uns nicht so, wie du das gemacht hast, in Anführungszeichen. Er sagt ihm deutlich, bei uns ist es nicht üblich, dass man die Jüngere vor der Älteren heiratet. Lea ist die Ältere und du musst sie erst heiraten. Das ist natürlich eine scharfe Kritik, sagen die großen Rabbiner des Judentums, unter anderem Rashi, weil er selbst ja einen Betrug durchgeführt hat, indem er den Segen des Erstgeborenen bekommen wollte, des Esav, obwohl dieser ihm ja nicht zustand, denn er war ja nicht der Erstgeborene. Der Erstgeborene war der Esav und er hat ja einen Betrug durchgeführt und hat ihn ja dennoch bekommen, weil Gott alles bewerkstelligt. Aber da war noch, sagt die jüdische Tradition, etwas inkorrekt. Und dieses Inkorrekte, durch eine List, einen Betrug etwas bekommen zu haben, was ihm nicht zustand, soll hiermit durch Lavan korrigiert werden, der das ja expressis verbis ausdrückt. Das geht bei uns nicht, was du da machst. Erst wirst du Lea heiraten und dann kriegst du Rachel. Verliebt, wie er war und friedenssüchtig, wie er war, sagt er, gut, weißt du was, dann arbeite ich nochmal 7 Jahre und werde Lea mir ebenfalls erarbeiten. Das ist für ihn natürlich die Schule des Lebens. Er lernt die harten Regeln des Lebens kennen, mit einem entfernten Familienvater, Verwandten, mit dem er nicht viel zu tun hat, und mich sozusagen gar nichts zu tun hat, nämlich dem Bruder seiner Mutter, Rivka Lavan. Er wird daran deutlich geschliffen. Die beiden Frauen, mit denen er zusammenkommt, sind konträr, Rikliff. Und liebe Freunde und Freundinnen von der Hafta, die könnten nicht konträrer sein, völlig diametral entgegengesetzt. Rachel ist eher, salopp ausgesprochen, verschmust, eine Schönheitspuppe, steht auch in der Bibel, glänzt, ist verführerisch, ist sehr, ich möchte sagen, sehr pragmatisch. Lea ist eine, die Bibel sagt auch, eine sehr nüchterne, sehr handfeste Denkerin, die durchaus auch pragmatisch ist, aber die sehr distanziert ist in Bezug auf Gefühle. Eher denkend und dann umsetzend. Rachel ist sehr intuitiv, nicht sehr kontrolliert. Darum stiehlt sie auch ihrem Vater die Larven, die Hausgötter. Das macht sie in einem Akt der Spontanität, weil sie Laban beim Ende der 20 Jahre mitteilen will, ich habe gebrochen mit dir. Ich bin nicht mehr eine Heidin, so wie du das warst und so wie du mich erzogen hast. Das macht nicht Lea, sondern das macht Rachel. Rachel, die erste Frau, die er haben wollte, die zu seiner zweiten Ehefrau wird, ist sehr pragmatisch. Lea ist sehr distanziert, unterkühlt, reserviert. Beide sind aber wichtig, weil sie eine Komplementärbeziehung, tiefenpsychologisch gesprochen, bilden. Beide komplementarisieren sich, ergänzen die nehmen wir es mal so, die beiden Seiten, die Jakob selbst integrieren muss, nämlich eine pragmatische Seite und eine ideelle Seite. Das hat alles Jakob nicht gelernt zu Hause. Er war verhätschelt von dort, von oben bis unten. Jitzchak durchschaut nicht mehr, was er macht. Jitzchak liebt eher den Esau, den handfesten Burschen, salopp gesprochen. Und Rivka liebt den Jakob, aber weiß nicht, wie sie ihn wirklich erziehen soll. In ihrer blinden Liebe für ihn kann sie ihn nicht erziehen, kann auch nicht mit ihrem Mann offen sprechen über die Spannungen der beiden Söhne. Und sie sehen ja, tiefenpsychologisch gesprochen, diese Spannung der beiden Söhne setzt sich fort in der Beziehung der Spannung mit den beiden Frauen. Hatte Jakob eine Spannung mit Esau? Ja, Jakob mit Esau, setzt sich diese Spannung fort in der Beziehung mit seinen beiden Frauen. Das heißt, wenn Sie einmal ein Thema haben, tiefenpsychologisch weiter besprochen, mit Ihren Eltern oder im Elternhaus, tendieren Sie, um sehr deutlich zu werden, auch für uns heute, November 23, im süßen Weihnachtsdeutschland, möchte ich das sehr deutlich aussprechen, dass ich in meiner Praxis sehr viele Menschen kenne, die ein Thema aus ihrer Kindheit und Jugend mitbringen, das sie nicht gelöst haben, und natürlich in die Ehe hineintragen. Selbstverständlich tragen sie es in die Ehe hinein. Das ist, achten Sie darauf, alte Themen, das Geschehen mit Jakob und Esau ist hochaktuell für ganz zarte deutsche Haushalte und Schweizer und Österreicher, in denen ich therapeutisch nebenbei per Zoom aktiv werden darf. Die Thematik des Elternhauses geht nahtlos über ins Bett mit der Ehefrau, sehr konkret gesprochen. Und was Jakob nicht lösen konnte mit seinem Bruder und mit seinen Eltern, diese Dualität zerrissen, zerrieben worden zu sein, zwischen Yitzhak und Rivka, und mit seinem Bruder nicht im Einvernehmen geworden, gekommen zu sein, setzt er natürlich fort, das Thema ist noch nicht abgestreift, aber nicht im Traum. Da ist die Bibel sehr tiefenpsychologisch. Und das nimmt er mit. Darum kriegt er zwei Frauen, die miteinander gar nicht warm werden können, sogar neidisch sind, wenn er mit der einen verkehrt und nicht mit der anderen verkehrt. Da gibt es ständig Reibungspunkte. Und natürlich, um wieder deutlich zu werden, Rickel, wir sind doch keine kleinen Kinder und miteinander, setzt sich das Problem auch in der nächsten Generation fort, nämlich bei den Kindern von Rachel und Lea. Das sagt die Bibel ja auch, da gibt es auch Spannungen, da zerreißt man sich auch in Stücke, in kleine Stücke. Wenn wir jetzt schon einen kleinen Blick auf die Josefsgeschichte werfen, das ist ja alles andere als süßer, die Glocken nie klingen. Um dieses Affentheater in Deutschland kurz etwas zu karikieren, das ist alles andere als süßer, die Glocken nie klingen, die hoffentlich dieses Jahr nicht so süß klingen werden, angesichts unserer Gefahr. Sehr hochdeutsch ausgesprochen. Das heißt, die Spannungen haben sie intrafamiliär und die setzen sich fort. Zur Verdeutlichung, Yitzhak und Rivka haben Spannungen miteinander. Die beiden Söhne haben auch Spannungen miteinander, nämlich Esav und Jakob. Die setzen sich fort. Er kriegt zwei Frauen, die sich nicht ausstehen können, spannungsgeladen sind und dennoch wächst er dann. Er muss lernen, mit den beiden Konfliktparteien, die er ja geehelicht hat, in Frieden zu kommen, obwohl sie permanent in einer Spannung sind. Da ist eine Frau unfruchtbar, dann verkehrt er mit der entsprechend fruchtbaren Frau. Rachel und Lea haben unterschiedliche Fruchtbarkeitszyklen. Kurzum, es ist permanente Rivalität, dauernde, heute würde man sagen, Stresssituation. Liebe Freunde und Freundinnen von auf der Stress, modern deutsch gesprochen, Spannungen. Und Lavan selbst belastet ihn ja. In der großen Abrechnungsstunde beim Wechgang am Ende unserer Parascha, bevor er sich anschickt, seinen Bruder Esau zu sehen, nach der großen Kampfnacht am Jabok, sagt Jakob endlich, der zu einem Mann geworden ist, der erwachsen und erwachen geworden ist, jetzt rechne ich mit dir ab, du hast mich betrogen, du hast mir 10-mal keinen anständigen Lohn bezahlt und du hast mir nicht die Nahrung gegeben, die ich wollte, und nachts wurde mir kalt, tagsüber habe ich geschwitzt, du hast überhaupt nicht für mich gesorgt. Natürlich ist das ein Emanzipationsprozess für Jakob. Er emanzipiert sich aus dieser kleinen, sich unterdrückenden, duckmäuserischen, nachgiebigen Mentalität, in der er aufgewachsen ist. Er steht sein Mann. Er kann mit Lavan, im Gegensatz zu seiner Mutter, dessen Bruder sie ja ist, deutliche Abrechnungsworte sprechen. Er wächst und wird ein großer Mann, der dann Israel, der Kämpfer Gottes, genannt wird. Er erstreitet sich diesen Namen, aber es ist nicht einfach. 20 Jahre, auch die zwei steckt er drin, zwei Frauen, 20 Jahre. Zum Mitdenken und Aufschreiben, prägen ihn sehr auf fremdem Boden. Das heißt, wir haben hier Spannungsbögen ohne Ende. Erstens Israel und das Exil. Zweitens zwei Frauen im Bett, abwechselnd im Bett, mit ihren Nebenfrauen, insgesamt zweimal zwei. Sex mit vier verschiedenen Frauen. Sex mit der einen, Sex mit der anderen, Sex mit der dritten, Sex mit der vierten. Mit allen vier Frauen zeugte das jüdische Volk, um sehr deutlich zu sprechen. Wir sind ja alle nicht Brüder im November 23. Das ist die nackte Bibel von Christen und Juden. Sex mit vier abwechselnden Frauen, was damals legitim war. Damals vor der Vergabe der Tora. Und Sex mit den Nebenfrauen durfte man natürlich praktizieren, wenn die Hauptfrauen, was ja der Fall ist, unfruchtbar waren. Und dann haben wir noch diese Polarität zwischen ihm und Lavan. Polarität zwischen Israel und Exil, Polarität der beiden Frauen mit ihm und die Polarität mit dem Lavan, der angeblich ihn liebt und am Anfang ihn hofiert und begeistert ist von ihm und ihn zuzieht und nach ein Schlawiner ist. Ein durchtriebener Schlawiner, der ihn missbraucht. Und dies, das drückt sich auch aus in der Namensdualität. Er ist ja Akov, der Fersenhalter, der immer von hinten zupacken will, wie damals bei der Geburt, der an den Fersen von Esau festhalten will, um sich nach vorne zu arbeiten. Und dadurch ein Hintergründiger wird. Der kommt nun in den Vordergrund und wird ein Israel in der Nacht des Kampfes am Jabbok. Jabbok und Jakob ist natürlich gewollt, die Kampf beim Übergang von Aramäerland ins Heilige Land. Jabbok kommt von Avak, der Staub des Kampfes, den er mit dem Mann, dort wird ein Mann Gottes genannt, mit dem er die ganze Nacht ringt. In der jüdischen Tradition war das sein Fürsprecher im Himmel, der Fürsprecher von Esav, der mit ihm rang und den er, Jakob, bezwingen konnte. Es wird nur genannt ein Mann. Ein Mann ist bedeutsam auch, weil er es ja symbolisiert, dass er ein Mann werden musste und ein Mann werden konnte während der 20 Jahre. Kurzum, der Jabbok, dieser Fluss, ein Nebenfluss des Jordan, am Ende der 20 Jahre, ist sehr eng mit Jakob verbunden. Jabbok und Jakob sind sprachlich sehr affin, weil sie zum Ausdruck bringen, dass die beiden Namen mit der Identität des Mannes zu tun haben. Er wird am Jabbok, am Grenzübergang der beiden Länder, fremdes Land und Heimatland, gefordert, einen großen Kampf zu fechten und den neuen Namen wieder Dualität zu bekommen. Hat noch Abraham den Namen, seinen zweiten Namen bekommen, ohne Kampf. Und die Sarai ebenfalls den Namen ohne Kampf bekommen. Sie erinnern sich ja, in Genesis 17, 18 wird ja Sarai umgewandelt in Sarah und Avram in Avram und es geht kampflos zu. Yitzhak bekommt keine Namensänderung, aber Jakob muss sich den Namen erkämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wieder Dualität. Es ist ein Kampf in der Nacht am Jabbok, am Übergang. Übergang, oder wird auch genannt das Wort La'avor, Ivri, nachdem wir Hebräer genannt werden, die hebräische Sprache. Am Übergang weg von dem Exil zurück in die Heimat nach 20 Jahren, Dualität 2, ist mit der 2 wieder verbunden. Du wirst nicht mehr Jakob heißen, sondern führe dahin, Martin Luther, Israel, im Hebräischen Israel, denn du hast mit Gott und Mensch gestritten. Mit Gott und Mensch bedeutet, du hast mit Laban gestritten, du hast mit Esav hart gekämpft, bevor du weggegangen bist. Danach steht ja nochmal eine Begegnung Esav aus, die auch schwierig sein wird nach 20 Jahren. Und du hast mit Gott gestritten in der Nacht durch den Repräsentanten Esaus aus dem Himmel, der in Gestalt eines Boten, nennen wir es mal, eines Ish, eines Mannes, das Thema von Jakob, erscheint. Kurzum, das spannende Thema ist, wie gehe ich mit dem Exil um? Wir Juden haben eine Berechtigung, Rickliff, mein strammer Israelfreund. Wir haben eine Berechtigung und eine Verpflichtung, sowohl in Israel zu wirken, wenn Gott es für uns vorsieht, als auch in der Diaspora. Diaspora, griechisch Zerstreuung. Wir müssen in beiden Polen wirken. Wir können nicht nur gemütlich im Bett liegen in Israel. Es gibt auch da Konflikte, längst vor Hamas. Und es gibt Konflikte auch im Exil. Das Exil ist auch nicht nur eitel Sonnenschein. Sprich, auf Rosen gebetet, sondern es ist mit Konflikt verbunden. Er muss dort ständig, sagt er ja, und Sie lesen es ja in der Geschichte, es gibt ständig Rivalitäten, Spannungen mit den Frauen und mit den Söhnen untereinander, die ja auch zu Reibungsflächen sorgen. Da wird ja auch immer wieder angedeutet und das wird ja seine Kulmination finden bei Josef, ab Genesis 39, die Söhne können sich ja nicht ausstehen von oben bis unten. Haben sie natürlich von ihrem Vater übernommen, der nicht in Frieden gekommen ist mit sich, im endgültigen Frieden, mit sich und seinen Frauen. Das heißt, die müssen dann etwas austragen, familiensystemisch gesprochen, was die Eltern noch nicht abgeschlossen haben, nämlich miteinander in Frieden zu leben, gemäß Levitikus 19, 18, Wehafter Gerecha Kamocha, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oder wie Martin Buber auch gerne übersetzt, liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Levitikus 19, 18. Kurzum, es ist hochinteressant, welcher Zyklus sich hier entspinnt, der in die familiensystemische Arbeit, in die Tiefenpsychologie, die ich unter anderem praktiziere, hervorragend hineinpasst. Und die Bibel sagt uns, es ist ein mehrgenerationelles Thema. Es ist nicht mit einer Generation erledigt. Jakob muss natürlich die Unterlassungen seiner Eltern austragen, selbstverständlich. Aber dadurch wächst er. Genau dadurch wächst er. Er geht in die Schule des Lebens bei Laban, der ihn gar nicht mag, der ihn ja bedroht und anschließend nach den 20 Jahren verfolgt und ihn zurückgewinnen möchte mit aller Gewalt. Und Jakob erlebt übrigens auch kurz vor der Rückkehr aus Paddan Aram nochmal eine Vision in der Nacht, in der Gott ihm das Gegenteil, das Gegenstück zu unserem Text in 28 sagt, in 32, hör zu, du gehst bitte zurück. Ich war mit dir 20 Jahre, ich habe deine Mission mit dir gemeinsam erfüllt. Jetzt gehst du wieder zurück in dein Land. Du hast hier viel Reichtum dir angeeignet, die Schafe, die Ziegen, die Kamele. Du hast 11 Söhne. Plus eine Tochter Dina, der 12. wird ja in Israel geboren, nur ein einziger Sohn. Benjamin wird in Israel geboren, im Lande, im Kanaan. leider unter Inkaufnahme des Todes seiner Mutter Rachel. Und das akzeptiert Jakob. So wie er sich hier gefügt hat, brillant, fügt er sich als ein persönlich Angesprochener, das ist mir so wichtig, Rickliff, er wird persönlich durch Gott angesprochen. Das war in der Geschichte vorher nicht der Fall in vorherigen Parashiyot, sprich in vorherigen Torabschnitten. Er wird konkret gefordert und gefördert durch Gott, der ihm begegnet, und durch Lavan und durch die Söhne und durch die vier Frauen, sprich die beiden Hauptfrauen, die beiden Nebenfrauen. Das macht ihn groß, dadurch wächst er, dadurch überwächst er die Spannung, die er zu Hause bekommen hat, und die mangelnde Verantwortung, die ihm nicht erteilt wurde. Ich möchte einen großen Satz unbedingt zitieren, nachdem wir ja genannt sind. Wir Juden, das ist hier im nächsten Kapitel aufgeführt, wir Juden tragen ja den Namen einerseits Israel, der uns ja innewohnt, und andererseits tragen wir ja den Namen Juden. Das wollte ich mit Ihnen besprechen. Und Sie erinnern sich ja, es gibt ja hier diese Stelle, genau, diese Stelle 29,34. Lea wird schwanger, ich lese kurz vor, 29,34. Wieder wurde sie schwanger und gebar einen Sohn, einen weiteren Sohn Lea, und sprach, jetzt, diesmal wird sich mein Mann, nämlich Jakob, mir anlehnen. Entschuldigung, das ist der nächste, 35, Entschuldigung. Wieder wurde sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, diesmal will ich Dank sagen ihm. Darum rief sie seinen Namen Jehuda, Dank sage, dann hörte sie auf zu gebären. Wir erinnern uns, Lea bekommt die Kinder. Es ist erst Reuben, Simeon, Levi und Juda. Reuben, Shimon, Levi und Juda. Die vier Söhne sind die mächtigsten des jüdischen Volkes. Und der vierte Sohn ist Jehuda. Und auf den möchte ich kurz zu sprechen kommen. In 29,35, sie wird wieder schwanger. Sie hat eine Phase von Fruchtbarkeit. Nachher wird sie auch unfruchtbar. Dann muss er mit ihrer Nebenfrau verkehren. Dann wird Rachel wieder fruchtbar. Darf er mit ihr verkehren. Dann ist sie kurzzeitig wieder unfruchtbar. Das Thema Unfruchtbarkeit und Fruchtbarkeit hat ja auch eine tiefe psychologische Dimension. Nämlich die Beziehung muss zu Gott neu fruchtbar gemacht werden, gefruchtet werden. Das können Sie aufmerksam auch lesen. Alle Frauen in der Bibel, sowohl Sarah als auch Rivka, als auch Rachel und Lea, die vier Hauptfrauen, die Matriarchinnen des jüdischen Volkes, haben Phasen von Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit, weil auch wir, die Juden und die Jüdinnen, an unserer Fruchtbarkeit immer arbeiten müssen. Natürlich unserer geistigen Fruchtbarkeit, die zur biologischen Fruchtbarkeit führt. Alle sind phasenweise unfruchtbar und anschließend fruchtbar. Spannende Momente, die natürlich auch mit heutigen Frauen zu tun hat, die ich begleiten darf therapeutisch. Fruchtbarkeit ist in deutschen Landen, auch in Hamburg, nicht ausgestorben. Fruchtbarkeit, Unfruchtbarkeit. Hochinteressante, spannende Themen. Kinderlosigkeit auf trotz eines brennenden Kinderwunsches, Rickliff. Und das erleben die Frauen auch, müssen ihre Beziehung zu Gott pflegen. Wir lesen immer wieder, dass die Frauen, Rachel und Lea, sich in ihrer Not an Gott wenden, weil sie wissen, Fruchtbarkeit ist ein spiritueller Vorgang, der mit der Beziehung zu Gott massiv einhergeht. Und wenn die Fruchtbarkeit kommen soll, die biologische, muss die Beziehung zu Gott gepflegt werden. Und das machen die Frauen. Und auf einmal kann die biologische Fruchtbarkeit das akzentuieren, was vorher unfruchtbar war auf geistiger Ebene und fruchtbar werden durfte auf dieser geistigen Ebene. Kurzum, sie wird zum vierten Mal schwanger. Noch einmal Shimon, Reuven, Levi und Juda. Und interessanterweise sagt sie, ich will Gott danken, obwohl sie einiges an Leid durchgetragen hat. Sie hat sehr gelitten während ihrer Unfruchtbarkeitsphasen und hat ja die Spannung mit Jakob bezüglich der Rivalin. Sie ist eindeutig eine Rivalin, Rachel. Und dennoch sagt sie in 35 so schön, sie gebar wieder ein Sohn. Diesmal will ich Dank sagen ihm. Darum rief sie den Namen Jehuda und nach dem sind wir benannt. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, dass wir justament nach diesem Mann benannt sind als Juden. Das Kollektivwort Jehudim kommt ja erst viel später. Das kommt während des persisch-babylonischen Exils als Kollektivbezeichnung für die Juden, für die Gruppe von Menschen, die sich auf Judäa befanden, bevor sie ins Exil gingen. Aber der Ursprungsort für gebildete erhaftete Freunde ist in 29,35. Sie rief ihn Jehuda, dann nannte sie ihn Jehuda. Ich sage Dank und sie hörte auf zu gebären, steht deutlich da, weil sie nach den vier Söhnen wieder in eine Unfruchtbarkeitsphase hineinkommt. Jehuda, warum heißen wir ausgerechnet nach ihm? Weil das Thema Lehodot, Dank sagen, uns innewohnt, uns deutlich innewohnt. Es ist nicht immer aktuell. Ich arbeite jeden Tag daran und meine Freunde und Freundinnen, die ich auch von Hafta in meinen Gruppen haben darf und die mich auch gerne anrufen. Ich will nicht die vielen Namen zitieren, meine Gruppe wird immer größer. Auch Hafta-Menschen, die von meiner Arbeit sehr berührt sind, vorsichtig ausgedrückt, sagen mir auch, das ist faszinierend, was du da sagst in Bezug auf die Dankbarkeit. Uns wohnt die Dankbarkeit inne und sie muss natürlich gepflegt werden. Sie ist nicht automatisch da. Und die jüdische Tradition hat entschieden, auch die Bibel natürlich, dass wir Jehudim genannt werden. Wir werden nicht Reubeniten genannt und wir werden nicht genannt Simeoniten und wir werden nicht genannt Gaditen. Keinesfalls sind ja 12 Söhne zur Auswahl später mit Benjamin. Jeder steht in seinem Stamm natürlich. Natürlich gibt es die Benjaminiter als Stammeszugehörigkeit. Aber das spätere Reich, lieber gesegneter Wycliffe, lieber erregter Wycliffe, der so viel für Israel derzeit tut, wie ist nach diesem Stamm benannt. Das Reich Judäa ist nach Juda benannt. Und das übrige Reich ist übrigens nach Israel genannt. Israel, nämlich dem Vater des Juda. Bitte sich das sehr deutlich und sehr deutsch bewusst zu machen. Das Südreich heißt Judäa nach diesem vierten Sohn der Lea, Jehuda. Und das Nordreich, das spätere riesige Nordreich, wird nicht nach einem einzelnen Stamm genannt, obwohl es dort natürlich auch Stämme gab, wie Ephraim und Menasche, sondern wird Israel genannt, dem Stammvater des jüdischen Volkes. Und dieser Jehuda hat ein Programm in sich, das mich sehr prägt. Ein Jude, ich denke nicht nur an das Dritte Reich, die Juden sind unser Unglück etc., war es natürlich verständlich, dass die Nazis, die uns Juden mit diesem Begriff karikierten, und Sie wissen ja auch, in den Pässen in der Nazizeit wurde Israel und Sarah eingetragen. Leider, muss ich ganz offen sagen, für alle Menschen, die mitdenken wollen, hatten die Nazis recht. Sie haben uns Juden in Erinnerung gerufen, sehr schmerzhaft, dass wir Israeliten sind und dass wir Juden sind. Muss ich ganz offen aussprechen, spreche ich nicht zum ersten Mal aus. Die Nazis mit dem Kollektivbegriff, Sie wissen, im Stempel in den sogenannten arischen Pässen, beziehungsweise in den jüdischen Pässen, wenn man noch nicht der sogenannte Arier wurde, durch bestimmte Heiraten, war Israel. Jeder jüdische Mann, mein Vater war der Großvater, damals Adolf Rosenblatt, und er bekam Israel eingetragen. Nicht Ruben, nicht Simeon, nicht Menasche, sondern Israel. Und der Schimpfname natürlich, die Juden sind unser Unglück, und Jude auf dem Judenstern auf der Brust war Jude und nicht, weiß ich auch nicht, Simeonit, Reubenit oder Gadit. Da haben die Nazis leider etwas sehr Tiefes theologisch ausgesprochen, obwohl sie blöd waren bis zum Umfallen. Aber dennoch war in ihrem Unbewusstsein die Erkenntnis, die Juden muss man daran erinnern, dass sie Juden sind, dass sie Dankbarkeit vernachlässigt haben, beziehungsweise dass sie zurückkommen müssen in ihre Beziehung zu Gott und auch in widerlichen Umständen dankbar sein müssen, das erwählte Volk zu sein. Und sie müssen sich auch bewusst machen, die Männer zumindest, die Frauen bekamen ja Sarah, Sarah ist ja auch, übrigens, Sarah ist verwandt mit Israel, will ich Ihnen kurz sagen. Die Frauen, meine Großmutter hieß ja Martha Rosenblatt und sie kam Sarah in den Stempel. Ich habe noch die Dokumente, sprich in meinem Archiv, in meinem Privatarchiv, Familienarchiv. Und da wurde sie umbenannt, zwangsweise in Sarah. Und Sarah kommt ja von Sarah. Und Sarah steckt ja mit Israel in Verbindung. Das heißt, Sarah und Israel sind ja, wenn Sie so wollen, kongenial. Das heißt, wenn der Mann Israel ist, die Nazis wussten das nicht, aber Gott hatte sie dennoch in ihr Herz gelegt, dass sie Männer mit Israel verunglimpften, letztlich ehrten, und die unbeschnittenen Frauen, weil sie nicht beschnitten werden müssen, die mit Sarah abqualifizierten, letztlich erhöhten. Meine Großmutter und alle Jüdinnen in Deutschland wurden genannt Sarah. Das kommt vom gleichen Wurzel wie Israel. Israel, Sarah, beides bedeutet Streiter für Gott, für ihre Bildung heute. Heiße Bildung am 24. November 2023. Das heißt, beide bekommen Namen, die mit dem Urthema des Judentums zusammenhängen. Israel, der Kämpfer Gottes. Wussten die Nazis nicht, aber Gott ließ sie trotzdem das aus dem Unbewusstsein prägen. Und ich weiß, dass viele Menschen, obwohl es ein Schandmal war, sehr berührt waren. Justament diese Namen, die sie vernachlässigt haben, endlich verbindlich in einem Ausweis, in einem Nazi-Ausweis tragen zu müssen. Geschweige denn auf der Brust in Gestalt des sogenannten Judensterns mit Jude. Machen sich das nur bewusst, wie uns ein bestimmtes Schicksal unentrinnbar verfolgt, damit wir heute äußerst fundiert wiederarbeiten, mein erregter Freund Wycliffe, der Israel-Freund an meiner Seite. Israel ist unser Thema und Jakob wird umbenannt, sehr hochdeutsch, und in der Bibel nachzulesen, in Israel. Nicht in einen anderen Namen. Er hätte ihn ja auch nennen können, du Gottes Freund, Jedid Israel, oder du Gottes Bruder. Es gibt doch tausend Namen, die in der Bibel vorkommen in Bezug auf Abba und Ach. Die Bibel hat fantasievollste Namen in Bezug auf die Beziehung zu Gott. Das nennt man theophore Namen, gotttragende Namen. Gibt es hunderte, tausende in der Bibel? Nein, sprechen wir es hochdeutsch aus. Jakob bekommt in der Nacht am Jabok, wie eben schon sehr deutlich ausgeführt, den Namen Israel. Du wirst mit Gott streiten, denn du hast mit Gott und Mensch gefochten und hast übermocht. Der Sieg und der Kampf stehen uns ins Programm geschrieben. Und jetzt will ich etwas sagen, was Sie bitte nicht missverstehen. Das habe ich schon mal ausgesprochen. Ich werde jetzt auch eine Stufe deutlicher. Und meine ist nicht bitte missverständlich. Hitler hat ein Werk geschrieben, Mein Kampf. das natürlich unter aller Kanone ist. Aber ich will dennoch etwas sagen, mit aller Vorsicht, aber mit aller hochdeutschen Deutlichkeit. Wir sind keine Weihnachtskinder, die süßer die Glocken nicht singen, klingen, spielen. Uns Juden wohnt dieser Kampf inne, sage ich Ihnen ganz offen, der ich in Israel leben darf und auch wirken darf. Und Rickleff kämpft ja auch jeden Tag in seiner heißen Gruppe mit Nachrichten. Er schläft ja kaum noch im Bett. Heiße Nachrichten jeden Tag. Ich bin ja Gruppenmitglied. Uns Juden wohnt dieser Kampf inne, sage ich Ihnen sehr hochdeutsch. Und bitte Sie nicht, mich misszuinterpretieren, dergestalt, Juval ist Nazi oder weiß ich, Juval verherrlicht Hitler, tue ich natürlich nicht. Sondern ich sage nur diese Idee, mein Kampf ist ein Stigma von uns Juden, ist ein Kennzeichen von uns Juden. Denn ich arbeite sehr sauber mit Ihnen. Israel ist der Kampf Gottes. Es ist nicht das Spiel unterm Weihnachtsbaum, dieser Kitsch, dieser heidnische Kitsch unterm Weihnachtsbaum. Sondern es ist ein Kampf. Und das Land wurde 1948 am 14. Mai so genannt. Und das Reich vorher war ja das Land Israel. Nicht Reuben und nicht Simeon und nicht Benjamin und nicht Ephraim und nicht Issachar. Überhaupt nicht. Es gibt ja 12 Männer, die hätten zur Verfügung stehen können, um das Land so zu bezeichnen. Israel. Weil uns der Kampf, und mit aller Deutlichkeit wiederhole ich, mein Kampf, das Kampf des Landes, in dem das Land tobt seit 7. Oktober, natürlich innewohnt, und nicht nur seit 7. Oktober, sondern seit 14. Mai 1948, hochdeutscher Punkt. Bitte nachzulesen in Wikipedia, was hier getrieben wurde und getrieben wird. Und es wird fürchte ich nicht der letzte Kampf sein, ohne die Politik abzugleichen. Das heißt, mein Kampf, unser Kampf, Israel, wohnt Jakob inne und Gott entlässt ihn in der Nacht am Jabok. Mit dem Auftrag, du wirst bitte künftig so heißen, nicht weil du das willst, weil ich es so will. Und weil Gott es so fügt, dass er mit Lavan kämpfen musste und mit Esau und mit den Frauen ständig Kampf hatte. Und der Kampf setzt sich ja fort bei Josef und seinen Brüdern, werden wir lesen, ab 39, Genesis 39. Das heißt, dieses Kämpferische wohnt den Juden, uns Juden inne und zugleich die Dankbarkeit. Wir haben drei Namen, die in dieser Parascha genannt werden. Erstens Israel. Jakob, der sich dieses Israel-Amt wirklich erstrotzt hat. Schauen Sie auf mein schönes Deutsch. Ich gut können Deutsch. Ich nix sein schlecht Deutsch. Obwohl ich in Israel so sein lebe. Ich sein sehr gut in Deutsch. Er hat sich den Namen erstrotzt, mein geliebter Freund Rickleff. Erstrotzt. Und Gott persönlich, den wir alle anbieten, sagt, du wirst Israel heißen. Ob es dir passt oder nicht, Punkt aus. Und zugleich nennt ihn ja, wie gesagt, den einen Sohn die Frau, die Mutter in 35 Jehuda, denn ich will danken und danken wohnt uns inne. In jeder Situation, auch im Krieg, danken wir für die Errettungen und für den Beistand, den Gott uns in vielen Situationen inmitten dieses Krieges schenkt. Es gibt 1000 Gründe zu danken jeden Tag im Krieg und außerhalb des Krieges. Und noch der dritte Name, nämlich der Hebräer. Ich habe Ihnen ja gesagt, in der Nacht des Jabok in 32, 33 steht deutlich da, dass Jakob alles hinüberführt. Leha Avir, ein Betresch, für die Menschen, die Hebräisch unter uns können. Leha Avir heißt hinüberbringen. Und das heißt, etwas verlassen, was die Vergangenheit war, und etwas betreten, was die Gegenwart ausdrückt. Denn es steht ja deutlich da, dass Jakob zitterte, als er im Begriff war, nach der Kampfnacht vor der Kampfnacht mit dem Mann Gottes. Er zitterte, denn er wusste, dass Gott ihm sagte, du musst zurückkommen in das Land, aus dem ich dich genommen habe. Und er wusste, dass es anstand, Esav zu sehen. Der Mann ist ja nicht durch einen Schlaganfall oder durch einen Herzanfall gestorben. Sondern er ist im Lande und wartet auf ihn, wobei die Versöhnung dann viel harmloser sein wird, als sie in seinem Kopf war. Und er bereitet sich vor, der Kampf mit dem Engel, mit dem Boten, mit dem Mann ist vorbereitend. Er obsiegt in diesem Kampf und ist gestärkt für die Begegnung, die in der nächsten Parascha der Fall sein wird, nämlich in Vaishlach. Er begegnet ihm, er zittert natürlich vor ihm, aber dennoch kommt es zu einer, nehmen wir es mal, semi-professionellen Versöhnung. Es ist nicht die wirklich tiefe Versöhnung, das ist Thema nächste Parascha. Weil er noch nicht wirklich im Frieden ist. Er ist noch nicht in diesem Shalom, in dieser Ganzheit. Deswegen geht das Theater ja weiter in der nächsten Generation. Es ist ja eine Aufgabe, Rickleff. Kannst du gerne in After heute zur Dokumentierung meiner Glanzsendung schreiben, lieber Rickleff. Der Prozess der Befriedung, der inneren Befriedung, mein geliebter Rickleff, ist etwas, was transgenerationell passieren muss. Das Thema ist bei ihm noch nie abgeschlossen. Obwohl er umbenannt wird in Israel, du Kämpfer Gottes, mein Kampf. Unser Kampf. Des jüdischen Volkes. Dennoch ist das Thema nicht abgeschlossen. Siehe die Unfähigkeit mit Esav im nächsten Kapitel, sprich in der nächsten Parascha des nächsten Kapitels, umzugehen. Das ist eine sehr ambivalente Versöhnung zwischen den beiden. Und dennoch ist ein Prozess in Gang gebracht worden. Und noch einmal, Hebräer ist der Übergänger, der Hinübergehende. Er trennt zwei Lager, sagt er ja am Ende von 34, unserer Parascha, ich glaube 34, 35. Er trennt die beiden Lager, er nimmt alles mit hinüber, mit den beiden getrennten Lagern. Das heißt, er nimmt die Trennung, die ihn sicher noch nicht erfolgt, die noch nicht zu einer Vereinigung in sich geführt hat. Er trennt das Lager der Frauen von den Lagern der Männer und trennt die Angehörigen von Rachel von den Angehörigen von Lea. Er spürt, er ist noch aufgerieben, zerrissen zwischen Loyalität der einen Frau und Loyalität der anderen Frau. Es sind zwei Lager, die er bildet, um geschützt zu sein gegen die erwarteten mutmaßlichen Kämpfe, die ihm bevorstehen mit Esau, wobei es überhaupt zu keinem Kampf kommen wird. Aber in seinem Kopf ist ja noch das Kämpferische, das Kriegerische. Deswegen spaltet er ja die Lager und bringt dennoch alles dann, bevor es endgültig positioniert, von dem Wiedersehen hinüber, über den Jabbok. Und das ist immer in der Symbolik des biblischen Denkens des Ersten Testaments, etwas beenden, etwas verlassen. Mit aller Spannung, die dem noch innewohnt. Leha Avir, Hebräer sein, ist eine Spannung. Das heißt, ich wiederhole alle drei Begriffe, die uns kennzeichnen. Drei, die Zahl der Transformation, gemäß Friedrich Weinreb, beim großen Rabbiner, wohnt in dieser Parascha, nämlich Israel. Er wird Israel genannt und nicht Reubenit. Er ist ein Jude. Wir sind nach dem vierten Sohn des Mannes mit seiner Frau Lea Jehudim genannt, die zur Dankbarkeit verpflichteten. Wir sind Juden und wir sind nicht Reubeniten, zur Wiederholung gesagt. Und wir sind Hebräer, ein Begriff, der auch volksmäßig immer wieder in der Tora vorkommt. Und wir sprechen die hebräische Sprache, nicht die jüdische und nicht die israelitische Sprache. Wir sprechen die hebräische Sprache. Ein Jude ist ein Israelit, wenn ein Israel lebt, auch der Israeli. Bitte den Unterschied nicht verwechseln. Israelit ist ein Mensch, der dem jüdischen Volk, dem Israelbund, angehört. Israeli ist ein Bürger Israels. Ich bin Israelit, weil ich dem Bund der Israeliten, dem Bund Abrahams, Isaaks und Jakobs angehöre. Ich bin zusätzlich Israeli, natürlich auch Deutscher, und da beide sind mir nicht verwechseln. Israelit und Israeli bin ich. Nicht jeder Israelit muss Israeli sein, nicht Israeli muss Israelit sein. Ich bin beides und so gibt es auch diverse andere hier. Kurzum, er wird ein Judäer in der Vorbereitung, weil seine Frau sich entschied, dem einen Sohn den Namen Juda zu geben. Das wird prägend für das jüdische Volk. Oder er wird auch ein Hebräer in der späteren Tradition. Josef zum Beispiel, sein Sohn, wird sich später in den künftigen Parashot, die uns anschauen, ein Hebräer nennen in der Gefangenschaft in Ägypten. Ivri, ein Betrech Jud nennen. Das prägt ihn. Ich bin ein Hinübergekommener. Einerseits ist Jakob da ja hinübergegangen, weil er das geliebte Land Kanaan verlässt und nach 20 Jahren wieder zurückgeht. Diese Oszillierung, diese Wanderung wohnt ihm inne. Jakob, der Israel wird, und seinem Sohn auch, der sich später sogar deutlich nennt, ja, ich bin ein Hebräer, auch im Exil, er muss ja auch ins Exil gehen, sogar 21 Jahre. Das heißt, Sie sehen dieses Thema, Exil, Fremdheit, Verlassenheit, prägt auch seinen Sohn, das wird das Thema der übernächsten Parascha sein, nämlich der Sohn, der ebenfalls ins Exil gehen muss, der damit überhaupt nicht rechnet. Das Thema ist nicht abgeschlossen. Es wird transgenerationell transmittiert. Transgenerationell transmittiert heißt generationsübergreifend, menschenübergreifend übergeben. Menschenübergreifend übergeben an die nächste Generation, die unabgeschlossenen Lebensthemen zum Abschluss bringen muss. Josef macht das glanzvoll, diese Polarität zwischen Heimat und Exil. Jakob ist sehr gereift und er ist noch nicht ausgereift, möchte ich sagen. Aber ich will jetzt ganz offen sagen, ohne meinen Kampf, seinen Kampf mit Lavan und mit den beiden Frauen, die sich grandios am Ende von Kapitel 30, 31 für ihn entscheiden, ist auch eine interessante Perikope, in der er, nachdem Gott sich ihm in der Nacht entoffenbart hat, ebenfalls in einer Situation, in der er gefordert wird, sich zu entscheiden. Die beiden Frauen, er konfrontiert die Frauen Rachel und Lea, und in dieser Enthüllung sagt Jakob, sag mal, es sind jetzt 20 Jahre vergangen, Gott ist mir im Traum erschienen, hat mir in seiner Zeit vor 20 Jahren gesagt, beim Traum mit der Leiter, geh bitte ins Exil, jetzt sind 20 Jahre vergangen, ich muss zurück, Gottes Gebot ist für mich bindend, geht ihr mit mir, eine berührende Szene, Ende von 30, Anfang 31. Geht ihr mit mir oder bleibt ihr bei eurem Vater? Bitte entscheidet euch. Entscheidung. Es steht eine Scheidung an. Und die beiden Frauen sagen grandioserweise, Töchter eines Heiden, nee, wir gehen mit dir. Mit dem Sack, mit dem Verbrecher haben wir nichts mehr zu tun. Ganz klar ausgesprochen in modernem Deutsch. Ohne Zimperlichkeit, mein lieber Redcliffe. Wir gehen mit dir, denn mit dir haben wir das aus Israel gezeugt und wir haben mit dir den Monotheismus, den Eingottglauben kennengelernt und mit diesem Verbrecher haben wir nichts mehr zu tun. In sehr scharfen zweisatzigen Mitteilungen. Wir gehen mit dir, er kümmert sich um uns überhaupt nicht, er kümmert sich nur um sein Vieh. Wir sind für ihn Vieh, sagen sie ganz deutlich. Er kauft uns und hat uns dir verkauft. Er hat überhaupt keine Gefühle, dieser Mann. Aber bei dir fühlen wir uns geachtet. Wir haben mit dir den Eingottglauben kennengelernt und wir ziehen natürlich mit dir Punkt. Und darum stiehlt sie ihm ja den Wunsch, wie im Buber, was heißt die Wunschlarven, das heißt die Hausgötter, die Laban ja immer noch anbetet. Und das ist die letzte Abrechnung, die Rachel, die sehr zögerliche Frau mit ihrem Vater durchführt, setzt sich darauf auf dem Kamel, sodass Laban sie nicht findet, weil er sie nicht anfassen darf, nimmt sie mit. Später wird sie Jakob unter die Erde begraben bei der Ankunft in Israel, der nächsten Parascha, weil er damit natürlich Tabula Rasa macht. Mit Götzen hat er nichts zu tun. Das wird auch oft falsch verstanden. Die Götzen, die Rachel stiehlt, stiehlt sie nicht, weil sie selbst Götzendienst praktizieren will, sondern weil sie ihm eine Abrechnung, eine scharfe Abrechnung, mein lieber Reklef, präsentiert, indem sie sagt, mit dem Zirkus wirst du brechen, denn ich stehle dir einfach diese Puppen. Diese Mickey-Maus-Puppen stehle ich dir einfach, die du abküsst jeden Tag. Und setzt sich drauf, nimmt sie ins gelobte Land mit bei der Rückkehr nach Gottes Anweisung. Und dort werden sie unter der Erde vergraben, als Ausdruck des Beendetseins, des Verlorenseins, des Verrottens unter der israelitischen und israelischen Erde. Das ist eine Größe, die ich sehr wertschätzen möchte. Die Größe von zwei Frauen, neben der Größe von Rivka, die ich ja auch sehr schätze, haben wir hier mit Rachel und Lea zu tun. Übrigens ganz kurz, Rachel ist das Mutterschaft und Lea, wie ihr Wesen ja auch ausdrückt, ist die Zurückhaltende in der Etymologie der hebräischen Sprache. Rachel ist das Mutterschaft, die sehr mütterliche, fürsorgliche, behütende, liebt ihre Kinder massiv, ist immer glücklich im Haushalt und Lea ist die Forsche, die hinausgeht, die kämpft, die sich ausdrücken kann. Weniger schön, aber dafür sehr intelligent. Und beides braucht er ja. Er braucht diese Betulichkeit der Rachel Jakob als Gattin und braucht als Gattin auch die Lea, die weniger schön ist, aber dafür sehr handfest ist. Sehr handfest und sehr handlungswillig. Und beide Frauen nimmt er ja zu sich und mit beiden Frauen geht er nach Israel zurück. Beide entscheiden sich ja. Obwohl sie Spannungen miteinander hatten. Sehr deutliche Spannungen. Im Bett und außerhalb des Bettes. Wir gehen mit dir, denn beim Labern haben wir keine Zukunft mehr. Wir kämpfen mit dir, um mein Wortspiel von heute, mein geliebter Reklef, fortzuführen. Wir kämpfen mit dir weiter. Unseren Kampf, unseren jüdischen, hebräischen und israelitischen Kampf, die drei Worte, die wir heute gelernt haben, auf heiligen Boden weiter. Das stärkt ihn natürlich. Das stärkt ihn sehr. Er bekommt zwei Frauen mit den beiden Nebenfrauen, Silpa und Lea, die ihn mit ihm ziehen. Das ist ja damals eine Vereinbarung, dass die Nebenfrauen gleichgestellt werden, den Hauptfrauen, solange die Hauptfrau unfruchtbar ist. Und sie bedienen natürlich auch. Das sind Kammerzofen, sagte man im Mittelalter in Deutschland. Diese vier Frauen nimmt er mit und lebt mit ihnen und erlebt die Vorbereitung auf das dritte Amt. Das dritte Amt, wieder die Zahl 3 des jüdischen Volkes, nämlich ein Israel zu werden. Ganz kurz noch zum Schluss, sei mir bitte erlaubt die Bemerkung, dass diese Dualität, lieber Reklef, die Namensdualität zwischen Jakob und Israel, immer Jakob begleiten wird. Und das ist die typische Frage, die ich gerne immer wieder in Seminaren stelle. Warum begleitet ihn diese Namensdualität? Reklef, hast du spontan eine Idee, du gestandener, emeritierter Pfarrer, warum begleitet ihn die Namensdualität Jakob und Israel auch im Buche Genesis? Abraham bekommt ja den Namen Abraham und ist seitdem als Abraham gestorben. Sarah ist als Sarah gestorben, sie bleibt Sarah. Warum denkst du, kannst du kurz einen Einwurf bringen, geliebter Freund Rickel, warum Jakob nicht den Namen beerdigen kann, bist ja ein strammer, emeritierter Pfarrer, sondern oszilliert immer wieder, auch im Genesis, zwischen Jakob und Israel. Warum ist der Name nicht begraben, wenn er doch umbenannt wurde, Rickel, mein Freund?
Er gibt die Jakob-Identität des Fersenschleichers und das, was er vorher gehabt hat, nicht auf. Er bleibt beides, Jakob und Israel.
Genau, danke schön. Das will ich aufgreifen, mein Freund Rickleff. Ich will das kurz aufgreifen von dem Ende, weil das wirklich spannend ist. Das wird Sie bestimmt fesseln. Schauen Sie sich die Geschichte in Genesis an. Das ist nicht nur in den späteren Traditionen, wenn das ganze Kollektiv Israels genannt wird. Du Jakob, du Wurm Jakob und du Kämpfer Israels. Durchgängig, wenn Sie die Heilige Schrift, die auch hier ist, anschauen, pendelt das jüdische Volk zwischen Jakob und es darf auch als Kollektivbezeichnung. Es ist nicht nur Israel, es ist nicht nur Jakob. Es ist oft beides. Und das haben wir schon beim Stammvater. Und das will ich aufgreifen, was mein Freund Rickleff sagte, weil es ein Prozess ist, der Höhepunkt der heutigen Sendung, es ist ein Prozess einfach, der nicht zum Abschluss kommen darf. Natürlich heißt der Staat Israel heute Israel. Aber wir sind auch heute noch in diesem Zustand zwischen Fortschritt und Rückschritt. Wir sind permanent in einem Entwicklungsprozess. Auch das Land Israel, das ich so sehr liebe, in das ich zurückkehren durfte, ist auch in einem Prozess, in dem wir zurückkehren müssen, hintergründig arbeiten. Jakob ist ja der Fersenhalter, der von hinten kommende, und nach vorne preschen. Das muss ständig ein neuer Konsens erkämpft werden. Im Privaten, Menschen, mit denen ich hier verkehre, privat, viele gute Freunde, und im Kollektiv, jetzt im Kampf und auch in anderen politischen Situationen, die wir ja vorher hatten, Justizreform und Reform des Militärs. Es gibt ja auch viele andere Themen, die noch hier reformiert werden müssen. Und das will ich kurz erwähnen. Jakob wird laufend, auch im Genesis, bis zum Kapitel 50, wir sind ja erst hier bei 34, am Ende der Parascha 34, 35, genannt Jakob und Israel, weil das Thema so gigantisch ist. Das Thema, das ich heute etwas karikiert habe mit mein Kampf, unser Kampf, ist ein lebenswährender Prozess und ist eine Daueraufgabe. Ich möchte sogar sagen, eine Aufgabe an jeden Christen und jeden gebildeten Menschen, der sich auf Gott bezieht. Wir müssen uns jeden Tag erkämpfen, ein Israelit zu sein, ein Streiter für Gott mit der Menschheit. Und Sie wissen, das Wort Israel, Israel im Hebräischen, unser Thema heute, hat ja eine Bidirektionalität. Das heißt, sowohl Gott ist mein Kämpfer, als auch ich kämpfe für Gott. Er wird für Gott kämpfen, möchte ich Ihnen auch als Perle der Linguistik schenken. Das Wort Israel in der Etymologie der hebräischen Sprache heißt nicht nur, er kämpft für mich, sondern wie Gott ihm ja in der Nacht sagt, du hast gekämpft, aber Gott hat natürlich mit ihm gekämpft. Es ist ja ein Ringen von beiden Seiten. Der Mann Gottes ringt mit ihm und beide ringen ja miteinander. Es ist ja nicht einer schaut und einer leidet. Beide kämpfen miteinander, bis er ihm ja den Schlag verpasst in die Hüfte und er dadurch der Hinkende wird. Aber beide kämpfen, so dass am Ende des Kampfes der Mann Gottes nachgibt auf Gottes Auftrag und sagt, bitte lass mich. Und dann sagt Jakob, Mann geworden, bitte gib mir den Segen, den ich, nachdem ich mich immer so gesehnt habe, den ich mir diesmal nicht erschleiche, wie damals bei meinem Bruder, sondern den ich mir erkämpft habe. Ich habe mir mit meinem Kampf den Segen erkämpft. Das heißt, das will ich betonen, das Thema ist nicht abgeschlossen. Auch bei der Rückkehr ins Land Israel muss er sich das bewusst sein. Ich muss in den bewährenden Momenten, die kommen, mir den Namen weiter erkämpfen. Er hat ja weitere Strapazen in Israel. Er hat ja die Tragödie mit seinem Sohn Josef. Dann ist das Diener-Desaster. Das Dina-Desaster, nämlich die Frau Dina, die geschändet wird durch Sichem und Chamon, was ja zu einem Blutbad innerhalb der jüdischen Gemeinschaft auslöst, was ihm graue Haare eingebracht hat. Kurzum, Jakob ist der Typ von Stammvater, liebe Brüder und Schwestern, innerhalb der Geschichte von Genesis, die am meisten mit Kampf konfrontiert sind. Abraham hat damit ein Kinderspiel verglichen damit und Yitzhak überhaupt nichts. Aber Jakob, nachdem wir benannt werden und der ja umbenannt wird, der ist der Kämpfer Gottes und Gott kämpft für mich. Das ist ein Thema, das die tiefste Identität neben dem Jude sein, Yehudi, und neben dem Hebräer sein uns ausmacht. Siehe unser Kampf derzeit und die Kämpfe seit 48. Und das möchte ich Ihnen wirklich als Reflexion ins Herz geben. Prüfen Sie selbst, wo Sie auch gefordert sind, in Europa einen Kampf zu kämpfen. Es ist ja nicht gerade entspannt in Europa, was wir in Rittles Gruppe lesen und auch in anderen Gruppen. Es ist alles andere als eitel Sonnenschein und als Nikolaus. Es gibt heißeste Kämpfe mit Salafisten und mit Hamas-Menschen, die gestern in Berlin und Gott sei Dank gefangen genommen wurden. Wir sind auch gefordert, ein Kämpfer für Gott und für die Einheit mit Gott und für die Gerechtigkeit mit Gott und für die Tora zu sein. Dankeschön und jederzeit bin ich für Sie ansprechbar. Ich grüße alle meine Freunde und Freundinnen und bin jederzeit ansprechbar.
Vielen Dank für deine angesprochenen Worte und Themen und deine Worte, lieber Yuval. Und es ist Israel, das am 7. Oktober zum Opfer geworden ist von schrecklichen, unbeschreibbaren Massakern, das uns, den Nichtjuden in Deutschland, deutlich gemacht hat, dass auch wir wieder in der Situation der Scheidung und Entscheidung stehen jetzt. Wir haben uns über Jahrzehnte gewöhnt an einen Zustand. Wir haben die Vergangenheit bewältigt, Vergangenheit als Bewältigung, was gar nicht geht. Und jetzt sind wir durch Israel in die Entscheidung gestellt. Und danke, dass du dieses auch angesprochen hast aus deiner jüdischen
Israelischen. Ganz kurz, wirklich noch einmal, ich habe es schon zweimal gemacht, aber ich möchte es ein drittes Mal machen, apropos die Zahl 3, die drei Stammväter. Ich möchte dir wirklich danken, neben vielen Menschen, die ja aus meiner Gruppe in deine Gruppe kommen und Menschen aus deiner Gruppe in meine Gruppe, aber für diesen treuen Dienst, weil ich ja Jude bin, möchte ich jetzt mein Jude sein, mein Yehudi, wirklich noch einmal betonen, ich bin ja nicht nur Israelit und Israeli und Hebräer, ich danke dir für diese wirkliche oft Flut von Informationen. Du übersetzt ja auch viel aus dem Englischen, habe ich gelesen. Du kämpfst ja auch. Du bist auch ein Mann in mein Kampf. Du leistest da sehr, sehr viel in deiner Gruppe. Manchmal mit Kleinigkeiten, dann mit Großigkeiten. Und dafür möchte ich dir als dein Jude, dein Yehudi, wie wir heute gelernt haben, ausgesprochen danken.
Vielen Dank Shabbat Shalom, lieber Jürgen.
Shabbat Shalom nach Deutschland, Österreich und Schweiz.